zwei Hauptgründe des Aufstands sind in jedem Fall die desolate ökonomische Situation, das heißt Arbeitslosigkeit, nicht bezahlte Löhne und die Privatisierungen bzw. Schließungen von Fabriken im Raum Tuzla und in ganz Bosnien. Aber die Entwicklung ist nicht neu. Also die Entwicklung hat nach dem Krieg weiter an Fahrt aufgenommen und vor allem diese kriminellen, würde ich sagen, Enteignungen der Fabriken in Arbeitereigentum, das ist eigentlich schon eine Praxis, die schon seit mehreren Jahren so geht. Aber der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war sicherlich die Solidarität der Jugendlichen mit den Arbeiterinnen. Ja, dass da mittlerweile eine Generation von Jugendlichen heranwächst, die völlig ohne Perspektive, meistens also so in bestimmten Wettlokalen oder so, abhängt und ja, keine Arbeit findet. Und wahrscheinlich auch schon draufkommen ist, dass die Perspektive eines EU-Beitritts nimmer viel zu bieten hat.
Die aktuelle Situation, darüber erfährt man nicht viel, zumindest beim Blick in deutsche Medien und auch im Internet ist da nicht mehr viel zu hören. Nach den größeren Straßenprotesten Anfang Februar war dann noch zeitweise von den Plänen die Rede, die dann in verschiedenen Städten stattgefunden haben. Hast du was über den aktuellen Stand der Proteste in Tuzla oder vielleicht in Bosnien-Herzegowina allgemein herausfinden können?
Ja, das ist ein Ding. Also der aktuelle Stand irgendwie kann man schon so mit Stillstand beschreiben. Ja, also der Aufstand, der hat ja 3-4 Tage gedauert und danach ist ziemlich schnell Ruhe eingekehrt. Mhm. Ein Grund dafür ist sicher, dass viele Leute zumindest schon mal geschockt waren in erster Linie und wahrscheinlich Bilder vom Bürgerkrieg noch im Kopf gehabt haben und gehofft haben, dass das nicht mehr passiert und dass diese Pläne ziemlich schnell die Situation befriedet haben. Also nach dem dreitägigen Aufstand hat es nur die eine oder andere Demo gegeben mit ein paar hundert Menschen. Auch zum Beispiel in Banja Luka, also in dem serbischen Teil Bosniens, da hat es eine Demo gegeben mit Veteranen, die höhere Renten bzw. deren Auszahlung gefordert haben. Aber jedenfalls ist die Situation mittlerweile so, dass weniger bzw. gar keine Leute mehr auf der Straße sind. Und das sich alles irgendwie verlauft in den Plänen. Wenn man jetzt da irgendwie nach Slowenien schaut, wo ja Ende 2012, Anfang 2013 ein Aufstand war, der aber sich über mehrere Monate gezogen hat, auch mit massenhaften Demos, auch von Gewerkschaften organisiert, dann kann man jetzt sagen, dass das mit den Plänen nochmal viel schneller befriedet worden ist.
Wir müssen sicher gleich nochmal ein bisschen über die Rolle der Plänen sprechen. Vielleicht zunächst nochmal genauer zu den Arbeiterinnen, die ja auch am Beginn der Proteste stark beteiligt waren. Welche Forderungen haben die Arbeiterinnen, oder ihr habt, glaube ich, konkret mit einer Streikführerin aus einer Fabrik gesprochen, welche Forderungen hat sie euch geschildert, die die Arbeiterinnen zentral fanden?
Die zentralen Forderungen haben die Arbeiterinnen in ihrem Forderungspapier niedergeschrieben. Also da sind die zentralsten Forderungen die Rücknahme bzw. wie sie das nennen, Revision, das heißt Überprüfung der Privatisierungen und dass die korrupten Politiker abdanken sollen und zurücktreten sollen.
Davon haben sie ja einiges schon erreicht, oder?
Genau, also erreicht haben sie, dass einige Politiker und Politikerinnen der Regionalregierungen, also der Kantonalregierungen, zurückgetreten sind. Aber die Privatisierungen der Betriebe, die sind nicht rückgängig gemacht worden. Also das geht auch nicht so schnell. Unserer Einschätzung nach wird das auch nicht so leicht gehen, wenn man keine anderen Mittel als Plänen findet.
Welche Mittel könnten das sein?
Es ist zunächst einmal die Frage zu stellen, wie Arbeiter und Arbeiterinnen sowas wie Macht entwickeln können, wenn ihre Betriebe geschlossen sind. Ja, also die klassische Blockademacht eines Streiks funktioniert da weniger. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Arbeiter nach wie vor zusammenbleiben und sich über die Situation, ihre individuellen Situationen austauschen, indem sie zum Beispiel Streikposten bzw. in den geschlossenen Fabriken dann so Wachposten organisieren, wo sie die Maschinen beschützen vor Abtransport. Aber es kommt fürs bosnische Proletariat darauf an, ob in den europäischen Kernländern gekämpft wird. Ja, weil wie es in allen Ländern, wo die wirtschaftliche Lage desolat ist, uns zeigt, sind nationale Perspektiven dem Untergang geweiht. Es braucht sowas wie internationale Solidarität, aber es ist sehr schwierig. So richtig so ökonomische Blockade macht, sehen wir jetzt gerade nicht. Also man kann nicht streiken in Betrieben, die gerade geschlossen sind.
Wie war denn bisher das Verhältnis zwischen Arbeiterinnen, deren Fabriken schon geschlossen wurden und die ja eben eine zentrale Triebfeder waren, und solchen, die noch Arbeit haben? Gab es da eine solidarische Zusammenarbeit?
Insofern gab es Solidarität, weil die Arbeiter schon vor dem Aufstand jeden Mittwoch vor dem abgebrannten Regionalregierungsgebäude in Tuzla auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Ja, da sind Arbeiterinnen aller Fabriken hinkommen und haben entweder die Privatisierungen kritisiert oder nicht ausgezahlte Löhne gefordert.
Das waren Proteste gegen die Privatisierung, Proteste gegen Fabriksschließungen, also zunächst mal nicht primär Proteste gegen die Arbeit, aber Proteste vielleicht gegen eine bestimmte Wirtschaftsform und auch Arbeitsform eben in privatisierten Betrieben, die so nicht funktioniert hat. Haben denn die Arbeiterinnen und Arbeiter Vorstellungen für eine andere Organisationsform ihrer Arbeit?
Ja klar, also die Proteste waren jetzt nicht gegen die Arbeit an sich und wie du sagst, gegen eine bestimmte Form der Arbeitsorganisation, genauer gesagt eigentlich gegen das Privateigentum an Produktionsmitteln. Ich glaube, so kann man das verstehen. Die alten Arbeiter und Arbeiterinnen haben auf jeden Fall nur die jugoslawische Selbstverwaltung im Kopf. Ja. Sie empfinden sich auch noch immer als Miteigentümerinnen der Fabriken und haben halt dementsprechende Ansprüche. Vorstellung, dass man die Fabrik selber übernehmen kann, selber führen kann, die ist nach wie vor präsent. Ja, und ich glaube, das ist auch so die Perspektive, ja, der Arbeiter und Arbeiterinnen. Sie wollen ihre Arbeit wieder aufnehmen, sie können die Fabrik alleine führen und können qualitativ hochwertige Produkte produzieren.
Du hast jetzt schon mehrfach das Problem der Pläne angesprochen, diese BürgerInnenversammlungen, die noch in verschiedenen Städten wohl stattfinden, aber du hast schon gesagt, es führt eher zur Befriedung der Proteste. Haben die Arbeiterinnen, die anfangs mit den Protesten begonnen haben, an diesen Plänen selbst aktiv teilgenommen oder ist das einfach auch eine ganz andere Klientel?
Vielleicht kann man an der Tatsache, dass die Arbeiterforderungen, die ja die ersten Forderungen waren, die was verschriftlicht worden sind, in den ersten Forderungen der Plänen untergegangen sind. Mhm. Ja, wir haben ein Interview gemacht mit einem Plenumsaktivisten, der hat uns erzählt, dass erst Ende Februar, das heißt zwei Drittel Monat nachdem der Aufstand war, die Arbeiterforderungen wieder in den Plänen aufgenommen worden. Er hat da gesagt, erst im 9. Plenum nach dem Aufstand ist wieder ernsthaft über die Arbeiterforderungen diskutiert worden. Daran kann man schon ablesen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Plänen, ich will nicht sagen unterrepräsentiert sind, sondern keine Stimme haben oder keine Stimme erheben. Ja, erst als die Streikführerin, die wir interviewt haben, wieder öffentlich auf dem Plenum aufgetreten ist als Arbeiterin und daraufhin gefordert hat, dass die Arbeiterforderungen wieder aufgenommen werden, sind die Arbeiterforderungen wieder in den Plenumsforderungen aufgenommen worden.
Könnte es auch sowas wie eine Kehrtwende bedeuten, dass die Arbeiterforderungen jetzt wieder eine größere Bedeutung bekommen, vielleicht auf lange Sicht in den Plänen?
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie man sie durchsetzt. Das Problem am Plenum ist, dass das die sprachgewandten Intellektuellen dominieren. Da geht, ich sag mal, das proletarische Element oder wie gesagt die Arbeiterforderungen zumindest ein bisschen unter. Und wie die Plänen jetzt die Arbeiterforderungen irgendwie in ihre eigenen Forderungen aufnehmen oder inwiefern das verschmilzt, inwiefern da nicht mehr zu trennen ist zwischen Arbeiterforderungen und Plenumsforderungen, das kann ich momentan nicht sagen.
Ich habe mal welche von den ersten Forderungskatalogen angeschaut, eben auf der einen Seite die Forderungen der ArbeiterInnen von Tuzla und dann auch die Forderungen des Plenums. Mein flüchtiger Eindruck war, dass auf den Plänen dann eher solche Forderungen stark gemacht werden, wie sie zurzeit in vielen europäischen Protestbewegungen zu hören sind und auch von den Medien eher stark verbreitet werden in Richtung weniger Korruption, mehr Transparenz, während diese ökonomischen Forderungen ein bisschen ins Hintertreffen gerieten. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, definitiv. Ich denke mir, das ist ein Ausdruck der Protagonisten des Plenums, beziehungsweise der Hauptprotagonisten und Rednerinnen der Plänen. Das sind meistens studierte Leute, die auch international herumgekommen sind und auf anderen Protesten, zum Beispiel in Spanien oder auf verschiedenen Occupy-Protesten waren. Also ein Hauptredner des Plenums in Tuzla ist ein Aktivist, der was schon bei Occupy Wall Street mitgemacht hat. Also der hat da schon Erfahrung gesammelt und dementsprechend werden natürlich auch die Forderungen formuliert nach mehr direkter Demokratie, Basisdemokratie, also diese ja, Schlagwörter von Demokratie, die natürlich verbunden sind mit einer Vorstellung von Politikern und Politikerinnen, die ihren Job ernst nehmen, die ihren Job ehrlich machen und so weiter. Und das ist sehr problematisch. Ja.
Hast du selber erfahren können oder gehört, wie konkret die Entscheidungsfindungen ablaufen in diesen Plänen?
Nein, wir haben keine Chance gehabt, auf ein Plenum zu kommen, weil keines stattgefunden hat in den 2 Tagen, in denen wir unten waren. Wobei ich aber von einem französischen Genossen einen Bericht bekommen habe, wo er sagt, dass zumindest in Sarajevo die Pläne, sagen wir mal, eher so ein, vielleicht ein blödes Wort, aber einen eher unsympathischen Eindruck gemacht haben, weil Securities Leute durchsuchen am Eingang der Pläne und ja, ziemlich alles organisiert, also von oben organisiert wird und schon vorbereitete Reden gehalten werden und so weiter.
Bei aller Kritik an den Plänen müsste man nicht sagen, dass irgendwann, auch wenn man sich zunächst auf die Selbstverwaltung der Fabriken konzentrieren könnte, dann irgendwann sich doch die Frage stellen würde, wie sich die Gesamtbevölkerung organisiert und Entscheidungen trifft und dann vielleicht solche Pläne unumgänglich werden würden?
Die Frage Plenum ja oder nein kann man nicht abgetrennt von dem sehen, was man durchsetzen will. Wenn die Forderungen sind, eine nicht korrupte Regierung, aber eine Regierung, dann sind Pläne natürlich eine Form, wo sowas wie eine neue Regierung entstehen kann. Dort entstehen dann neue Eliten, wenn man so will. Dort lernen Leute reden, sich wie im Parlament zu verhalten und so weiter. Aber wenn man sowas wie eine neue Gesellschaft oder neue Eigentumsverhältnisse durchsetzen will, dann denke ich, muss man in erster Linie sich international vernetzen und auch den bosnischen Kapitalismus bzw. die Transformation an sich kritisieren. Wie gesagt, im Plenum, das wäre dort ein wichtiger Themenpunkt, ja, aber die haben da schon so Arbeitsgruppen gebildet, ja, also eine Arbeitsgruppe erledigt Medien bzw. mediale Kontakte, eine Arbeitsgruppe kümmert sich um Gesetze, die andere Arbeitsgruppe von mir aus ums Internet und so. Also da im Endeffekt sieht man schon hier wieder die Kontinuität der Universitätsbewegung. Studenten und Studentinnenproteste von 2019, die in Südosteuropa ein bisschen länger gedauert haben und wo auch, würde ich sagen, einer der großen Fehler war, dass vieles in Arbeitsgruppen bzw. getrennt behandelt worden ist.
Es wurde mehrfach beschrieben, dass bei diesen Protesten die ethnische Spaltung des Landes überwunden wurde. Konntest du das bei deinem Besuch in Bosnien beobachten, dass es tatsächlich so ist?
Ja, man muss hinterfragen, ob jemals überhaupt so eine Spaltung gegeben hat. Natürlich hat der Nationalismus in dem Krieg eine Riesenrolle gespielt, ja, und sowas wie, also dieser Begriff ethnische Spaltung, das war ja, oder ethnische Konflikte, das war ja von den Herrschenden in Europa der Begriff, mit dem sie dann ihren Krieg irgendwie gerechtfertigt haben. Tuzla ist traditioneller Stadt, wo sowas wie Nationalismus wenig bzw. gar kein Fundament hat. Das war null Thema bei uns in Interviews, ja, also dass da irgendwie Leute ihre nationalistische Herkunft oder ihre Ethnie als wichtig empfinden, davon haben wir gar nichts mitbekommen. Es war eher lustig, dass Tuzla eine Stadt ist, wo irgendwie Kirchenglocken und Muezzin Ruf gleichzeitig ertönen, aber niemand gibt dem so richtig Beachtung.
Was war für dich so die spannendste Erkenntnis oder die wichtigste aus den Begegnungen, die ihr hatten, aus den Interviews, die ihr geführt habt?
Wie die kriminellen Privatisierungen funktionieren und dass das eigentlich ein unglaublich krimineller Komplex ist, der mit Plänen eigentlich nicht zu bekämpfen ist. Die Arbeiterinnen werden gezwungen, ihre Anteilsscheine zu verkaufen und dann kommt irgendein Investor, der mit der Perspektive auf Weiterführung des Betriebs die Anteilsscheine übernimmt und verspricht zu investieren, aber dann im Geheimen Maschinen kaputt gehen lässt, nicht mehr investiert, also so eine Art Sabotage halt macht und mit den sich Subventionen vom Staat einheimt, damit abhaut.